HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Maite Kelly, Schlagersängerin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Maite Kelly, ich habe Sie als Schlagersängerin vorgestellt. Ist das korrekt?
Das ist korrekt.
Sie bezeichnen Schlager als moderne Volksmusik. Das klingt so ein bisschen so, als müssten Sie den Schlager verteidigen. Ist das so?
Nein, im Gegenteil. Ich habe immer gesagt, ich mache Schlager. Ich mache keinen Jazz-Schlager, ich mache keinen Pop-Schlager. Ich glaube, es ist einfach nur, weil man versucht mittlerweile aus dem Schlager es als die neue Pop zu bezeichnen. Und ich habe noch das Pop als Pop erlebt. In den 90er war Pop eigentlich die große Breite. Mittlerweile ist Pop eigentlich sowas wie eine sehr moralische Musik, also sehr...
Immer mit einem Appell oder was meinst du?
Ja, so, ja, genau. Und der Schlager geht zurück zu das, was Schlager eigentlich immer war. Und das ist so große Persönlichkeiten wie Mireille Mathieu oder Udo Jürgens oder Gainsbourg oder auch Céline Dion ist Schlager. Das ist nicht so moralisch, sondern man singt die Gefühle, die man fühlt. Man sagt es, wie es ist.
Also und, Schlager beschreibt Gefühle.
Ja, und man nimmt es auch auf sich. Man sagt, wie es ist. Und wie man es gerade fühlt. Manche sind immer ein bisschen erschrocken, wie mutig ich über Erotik, über Liebe, über Tod, über Verlust, über Sehnsucht, über Angst singe. Aber ich kenne keinen großen Künstler, der das nicht getan hat. Also Michael Jackson wäre niemals Michael Jackson geworden, wenn man nicht das Gefühl hatte, das, was er singt, kommt direkt aus seiner Seele, aus seinem Herzen und nicht aus seinem Kopf.
Roland Kaiser hat Ihnen den Weg geebnet in die Schlagerbranche, habe ich gelesen. Was hat er denn gemacht?
Ich hatte immer das große Problem, dass ich zwei Herzen hatte. Ich hatte ein Disco-Herz. Ich habe privat sehr viel Disco gehört, ob das Donna Summer war oder Eurythmics oder Björk mit dem Matmos. Und ich hatte aber also ein Poetenherz. Ich habe immer meine Texte geschrieben und komme aus dieser poetischen Familie. Bei Roland war es so, ich habe für mich geschrieben. Vor 10 Jahren fing ich an, auf Deutsch meine Texte zu schreiben. Und habe ihm einen Song geschrieben, das war eigentlich ein Country-Schlager. Schlager ist natürlich breit gefächert, das muss man auch wissen. Es gibt ja auch klassischen Schlager, also mit Klassik-Elementen. Also Schlager ist auch wiederum ein ganz großer Regenbogen. Ich habe so eine Art Country-Schlager gemacht und dann gab es diesen Remix mit diesem Disco-Beat. Und boah, ich habe es geliebt. Und dann habe ich zum ersten Mal erlebt, wie beide Herzen auf einmal gemeinsam schlagen konnten und durften auf der Bühne. Und seitdem in meinem Album habe ich diese starken Disco-Elementen. Ich habe die großen Balladen nach wie vor und auch die etwas popartigen Schlagerlieder.
Warum hat Roland Kaiser Ihnen den Weg geebnet?
Weil er erkannt hat, dass ich als Schreiberin ein Talent habe, obwohl mein eigenes Album so gefloppt ist. Ich habe 6 Lieder für ihn geschrieben und er hat sie alle genommen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mit ihm ein Duett mache. Und ich habe gedacht, boah. So ein brachialen Disco-Schlager noch nie gemacht. Und dann dachte ich, den Kaiser kann man doch nicht Nein sagen. Das geht nicht, das kann man nicht. Manchmal winkt das Schicksal einem zu. Und genau da, wo man wenigstens erwartet. Und
Sie haben mit ihm gesungen, warum hast du nicht Nein gesagt? Ja. Herrliches Video. Das macht Spaß, oder?
Das Interessante ist, dieser Song ist eigentlich so eine moderne Fassung von der Genesis, ja. Alle schieben sich die Schuld zu. Und jetzt sind wir aufgewacht, ist ja im Refrain. Ne? Oh. Was ist da passiert? Die Verantwortung, die auf einmal einem bewusst wird. Ja, und dann auch dieses ganze Spiel mit diesem, du solltest nicht. Und warum hast du nicht Nein gesagt? Und wie oft sagen wir Menschen, Mann, warum habe ich nicht Nein gesagt?
Sie haben neulich geträumt, dass Adele einen Gospel-Song von Ihnen singt.
Ja, das war witzig. Ich träume viele Lieder tatsächlich. Man hatte mich gefragt, ob ich jemals einen ganzen Song geträumt habe. Und ich habe wirklich mit Text und allem drum und dran. Und sie sang diesen Song.
Sie haben
den ganzen Song von A bis Z geträumt, ja. Bin aufgewacht und habe das noch reingesungen, ja. Und habe aber nur die Hälfte noch reinsingen, da war es schon alles andere vergessen.
Wie schade.
Nee, also es war gut, als sie es gesungen hat und dann als ich es gesungen habe, war dann doch eine andere Welt.
Okay.
Also, sie hat das mit viel mehr Leid, also sie hat wirklich gelitten. Bei mir ist zu viel Vibrato drin, bei mir ist sehr viel folkloristisches Drama.
Ihr neues Album heißt Die Liebe siegt sowieso. Ein Kritiker schrieb, manche Songs hören sich so an, als würden sie Duette mit sich selbst singen. So sehr gingen sie mit ihrer Stimme rauf und runter. Das ist ein Kompliment, oder?
Ja, ich bin eine Mezzosopranistin, aber ich habe unglaubliche Tiefen, die sind ungewöhnlich. Und tatsächlich sind die Tiefen für mich zu singen das Anstrengendste. Das ist das, was am meisten meinen Körper
erschöpft.
Ja, es ist wirklich, ich habe stimmlich noch nie so eine große Bandbreite. Allein schon so ein Song wie Heute Nacht für immer, man denkt, das ist so ganz cute und ganz einfach. Und ist so
Nein,
unfassbar.
Das denke ich nicht.
Ja, das ist so unfassbar schwer zu singen. Aber ich fühle mich dazu bereit. Ich bin jetzt bald 40 und es hatte das große Glück, weil ich hatte immer eine sehr schwache Stimme. Ich hatte die schlechteste Stimme der Kellys. Und ich hatte eine große Glück, dass es gab eine Opernsängerin, die sagte, Maite, mach dir keine Sorgen. Es gibt zwei Arten von Sängerinnen. Es gibt die Frauen, die sehr jung, unglaubliche Stimmen haben. Und dann ist es nicht mehr so. Das ist ja Callas passiert. Und dann gibt es die Frauen, die sind wie ein guter Wein. Die werden mit dem Alter besser. Ich habe es ihr nicht geglaubt. Ich habe darunter gelitten, dass ich so eine ganz zarte Stimme hatte, aber ich hatte keine Kraft. Ich hatte nicht diese kraftvolle Stimme. Und man erwartet mal von so einer dicken Frau, dass sie eine kraftvolle Stimme hat. Ich hatte halt so eine ganz zarte, kleine Stimme. Die Kraft kam mit der Mutterschaft.
Auch dafür ist es gut, also Mutter zu werden.
Mit jedem Kind habe ich bessere Stimme bekommen, das stimmt, ja.
Sie stammen aus der berühmten deutsch-irischen Musikerfamilie Kelly. Deutsch-irisch weiß ich gar nicht. Ihr Vater war ihre amerikanische Abstammung. Ihre Mutter war Amerikanerin, aber halb Deutsche, Deutsch-Amerikanerin. Ja. Darüber sprechen wir gleich noch ausführlich. Eingebettet waren Sie immer in den Kontext der Familie. Jetzt treten Sie als Solokünstlerin auf. Also vorher konnten Sie sozusagen in der zweiten und dritten Reihe stehen. Jetzt sind Sie sowas wie eine Rampensau.
Also ich mag dieses Wort Solokünstler nicht, das ist immer was ganz Erschreckendes für mich gewesen.
Gut, aber Sie stehen vorne.
Ja, ich verdränge das die Idee davon. Ich bin nicht sehr gut mit sowas, mit so den Gedanken, dass ich vorne bin. Ich war immer lieber der Rahmen als das Porträt.
Aber jetzt sind Sie Porträt und Sie machen das gut.
Ja, aber nur, weil ich keine andere Wahl habe.
Ach so.
Nee, ich habe ein tolles Team. Wir arbeiten alle so hart und dann sage ich, okay, ich mache das jetzt. Ich bin nicht so. Eigentlich sehr schüchtern. Ich bin immer besser stark für andere als für mich selbst. Das heißt, wenn ich auf die Bühne gehe, gehe ich nicht für mich selbst auf die Bühne, sondern das Publikum zu begegnen mit meiner Musik. Und wenn ich die Menschen berühren kann und wenn ich das Instrument dazu bin, dann macht das dann wiederum Sinn. Aber für mich selbst würde ich das mir nicht antun. Dafür habe ich zu viel Angst.
Sie haben sich mal mit der Figur des Jona in der Bibel verglichen. Mhm. Jona bekommt von Gott den Auftrag, du gehst nach Ninive und bekehrst die Menschen da eines Besseren. Und Jona sagt, du kannst jeden schicken, aber nicht mich. Ich will nicht. Ich will das nicht.
Mhm, genau.
Und dann flieht er, landet, wir kennen die Geschichte, im Bauch des Walfisches. Der Walfisch spuckt ihn aus. Gott sagt, du gehst und dann geht er.
Ja, die Liebe fordert, ne? Manchmal. Und was passiert denn dann?
Er konnte vor der Aufgabe nicht fliehen. Sie auch anscheinend nicht.
Ich habe es versucht, ja.
Wohin sind Sie geflohen?
Ich bin nach Afrika geflohen. 2 Jahre und habe da...
Nach Togo.
Und habe da viel in der Kirche gearbeitet. Irgendwann, als der Vater meiner Kinder und ich, als er dann seinen Job verloren hat und ich habe viel in der Kirche gearbeitet, auch mit Kindern und so, dann kam aus Umwegen dann die Anfrage, ob ich als Musical, als Hauptdarstellerin.
Gott gesagt.
Ich habe dreimal. Nein. Ich habe nein. Und die haben gesagt, bitte, ich habe gebetet. Und ich bin hingegangen und ich wollte nur weg. Aber Gott hat mich ausgetrickst, weil hinter der Rolle konnte ich das auf einmal. Der trickst einen aus, total
ja,
aus.
Ja. Der trickst einen total aus. Wir machen da gleich weiter. Aber wir wollen hier nicht nur reden. Ich finde das sehr angenehm zu reden. Aber Sie haben auch Musik mitgebracht. Und zwar von Lady Gaga, Shallow. Warum das Lied?
Shallow ist natürlich ist ein Thema Oberflächlichkeit. Ne? Und ich fand das interessant, dass sie dieses Thema, ich glaube, das ist eine Künstlerin, die sehr ehrlich mit ihren Kämpfen umgeht, ihren Leiden, also sie leidet auch unter Oberflächlichkeit, kokettiert aber mit Oberflächlichkeit. Und da muss ich sagen, da sehe ich auch ein Stück weit meine Parallelen. Also so ein Satz mit den längsten One-Night-Stand der Welt ist eine sehr oberflächliche Idee, die ich aber wiederum dann so drehe, dass man sagt, okay, warum wünscht sich letztendlich der Mensch nach der ewigen Liebe? Warum sind wir dazu überhaupt fähig, uns das überhaupt vorzustellen? Wenn wir uns das so vorstellen können, heißt es, wir haben die Sehnsucht dazu. Und wenn die Sehnsucht dazu ist, vielleicht ist die Fähigkeit auch dazu da.
Dann hören wir jetzt Lady Gaga im Duett mit Bradley Cooper.
T Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Malte Kelly aus der Kelly-Dynastie. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Malte Kelly, wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen, Sie stammen aus der Kelly-Family, sind das zweitjüngste von 12 Kindern. Wir haben es gesagt, Ihre Mutter war halb deutsch, halb Amerikanerin, Ihr Vater war Amerikaner, irischer Abstammung. Und Sie sind das einzige Kind dieser großen Familie, das in Deutschland geboren ist. Waren Ihre Eltern da gerade auf Tournee oder was war der Grund?
Wir waren zufällig in Berlin. Und dann bin ich irgendwie, habe ich mich entschieden, in Berlin geboren zu werden. Ich wurde mit Spreewasser getauft. Sagst du, warte mal, Spreewasser.
Wie viel Altersunterschied gibt es zu Ihrem ältesten Geschwisterkind?
Oh, wow. Ich glaube tatsächlich so, der Älteste ist 57.
Und Sie werden dieses Jahr 40.
Ja.
17 Jahre. Sie sind 1979 geboren in West-Berlin im Dezember. Wie sah Ihr Leben aus als kleines Kind? Die anderen hatten immer Auftritte und sie mussten zu Hause bleiben, in ihrer Wiege liegen oder wie sah das aus?
Es gab verschiedene Äras, ne, in der Familie.
Ihre Mutter ist früh gestorben.
Genau, meine Erinnerungen fangen tatsächlich in Paris an. Also es war ein Jahr nach dem Tod meiner Mutter. Da war ich 4, also das sind die Erinnerungen, an die ich mich noch erinnern kann. Und es war eine sehr harte Zeit. Das war, ich würde sagen, die dunkelste Zeit in meiner Familie, die große. Mein Vater war wirklich, was verständlich ist, absolut in Depressionen, aber war lieb. Er lag immer auf dem Bauch, weil er Rückenprobleme hatte und Nierenprobleme, lag auf dem Bauch und schrieb den ganzen Tag in seinem Buch. Und das mache ich auch. Das ist Wahnsinn, wie ähnlich wir uns sind. Die anderen haben auf der Straße gespielt, die Großen. Und wir durften nicht mit. Das war mal ganz schrecklich. Wir hatten hier und da in Frankreich so ein paar kleine Konzerte. Und das war immer ein Highlight, weil dann konnte die ganze Familie, ich durfte dann auf der Hälfte des Konzertes für eine halbe Stunde auf die Bühne. Und das war für mich immer ein Highlight. Aber die Straßenzeit in Paris war wirklich sehr, sehr hart. Mein Vater war wirklich im Tief seines Lebens. Er hat sehr viel getrunken. Er war aber ein lieblicher Mensch dabei, also Gott sei Dank. Er war ein Schatten von sich selbst, er wusste es. Er hat versucht, genug Geld zu sammeln, um nach Amerika zu fliegen. Damals waren Flüge ja unfassbar teuer. Der ist einfach nach Amerika gegangen. Meine Onkels. Und ich weiß noch die Zeit bei meinen Onkels, das war schön. Das war wie Licht. Da hat die Gemeinschaft geholfen. Und da hat er aufgehört zu trinken. Der ist dann zu den AA-Meetings, zu den AA-Meetings gegangen.
Anonymen Alkoholiker.
Ja, und hat diesen 3-Monats-Programm, diese 12 Steps gemacht und hat aufgehört zu trinken. Und hat sich entschieden. Er hat gesagt, I had to decide to live for my children. Er hat sich entschieden zu leben. Dann sind wir zurück nach Europa gegangen und haben peu à peu wieder angefangen. Wir haben zwar auf der Straße, aber anders. Wir waren viel organisierter. Wir hatten so unsere Kassetten und wir hatten auch hier und da Konzert- und TV-Shows.
Sie sind durch die europäischen Lande gezogen. Freundschaften so wie bei anderen Mädchen. Also ich habe in Köln gewohnt und hatte meine Freundin. Das konnte sich ja bei Ihnen gar nicht so entwickeln.
Ich glaube, für die Größeren war es schwieriger, weil wir viel mehr Kontinente, also Länder gewechselt haben. Ich hatte Freundschaften in einer Zeit, wo wir hauptsächlich in Deutschland gelebt haben. Mhm. Somit haben wir hauptsächlich im Raum Köln gelebt und ich konnte Freundschaften knüpfen. Ich war auch immer gut darin, Freundschaften zu halten, durch Telefonieren und so. Das war mein Glück. Ich habe aber auch immer Freundschaften gepflegt. Aber meine anderen Geschwister nicht so. Das war auch ein bisschen so belächelt. Wenn du Freunde hattest, war das so, hey, warum brauchst du Freunde? So, das war ganz witzig. Ich habe das gebraucht. Weil ich hatte wenig Freundschaft in meiner Familie. Also meine Geschwister waren meine Geschwistern, aber sie waren nicht meine Freunde. Und ich fühlte mich ein bisschen anders. Und deswegen habe ich dieses Gefühl der Gleichgesinntheit außerhalb meiner Familie gesucht.
Aber wo haben Sie dann Freundinnen getroffen? Sie haben ja auf dem Hausboot gewohnt eine Zeit lang und dann auf Schloss Gümlich bei Köln. Und wo haben Sie dann Ihre Freundinnen und Freunde herbekommen?
Also eine Zeit lang vor dem Schiff hatten wir in Ferienhäusern gelebt. Und da habe ich ganz tolle Freundschaften. Das war die schönste Zeit meiner Kindheit. Über 3 Jahre haben wir da gelebt. Das war für uns alle ein unglaublich schönes, so viele Freunde. Und ich habe tatsächlich dann ich war schon immer jemand, ich brauchte nicht viele Freunde, aber wirklich great friends. Kira ist eine meiner besten Freundinnen in meiner Kindheit gewesen. Sie ist mittlerweile die Frau und die Mutter meiner ganzen Nichten und Neffen von Angelo. Der hat sie mir ausgespannt. Sie war meine beste Freundin ab dem Alter von 11 bis ich 17 war. Und dann hat sie sich in meinen Bruder verliebt, die beiden. Und dann war es ganz klar, dass... Okay. Und es war auch nicht schwer für mich, sie loszulassen, weil ich wusste, sie ist jetzt meine Schwester. Gut, die Gespräche haben sich verändert. Über Jungs konnte man nicht mehr reden. Über den Bruder will man nicht alles wissen.
Nein.
Und
bitte nicht.
Ich hatte einfach immer das Glück, in der richtigen Zeit eine tolle beste Freundin zu haben. Oder beste Freunde, Jungs als Freunde. Ich hatte immer eine Bande an Jungs. Das war mein großes Glück. Bis heute noch. Ich habe immer eine Handvoll wirklich great friends.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Sie werden 40 Ende des Jahres und Sie werden jetzt einen festen Freundeskreis haben, nehme ich an. Das ist für Sie wichtig, oder?
Total. Also ich liebe die Stille. Ich hasse Smalltalk. Ich bin nicht gut mit Bekanntschaften. Also ich habe Geschäftsfreunde, ich habe Geschäftspartner. Auch da ist eine Brüderlichkeit, eine Wertschätzung. Und dann habe ich Freunde. Die sagen nicht immer das, was ich hören will, sondern eher immer das, was ich hören muss. Das ist ein großes Geschenk. Die Freundschaftsfähigkeit ist auch wichtig. Aber ich habe die auch mit den Partnern, die ich in meinem Leben hatte, Gott sei Dank halten können. Auch so.
Mit allen Ihren Verflossenen sind Sie noch...
Ja, ich hatte Gott sei Dank nicht so viele. Ich hatte natürlich 15 Jahre mit dem Vater meiner Kinder. War ein großes Geschenk. Ich glaube nicht, dass man viel Erfahrung haben muss, um das Richtige in Erfahrung zu bringen. Ja, aber ich habe wirklich mit den Lieben, die paar großen Lieben in meinem Leben, unglaubliche Freundschaft beibehalten können. Ohne dass es dieses Lass uns Freunde bleiben, wissen Sie, das ist ja ganz, ganz schlimm.
Aber das braucht man nicht zu sagen.
Wenn es trägt, trägt. Genau, das war immer ein großes Geschenk.
Sie haben vorhin gesagt, Ihre Geschwister sind Ihre Geschwister und nicht Ihre Freunde. Treffen Sie sich regelmäßig mit Ihren Geschwistern und Anhang?
Und da ist auch viel Liebe. Wenn ich sage, Geschwisterliebe ist anders als Freunde. Natürlich, absolut.
Und wenn Sie sich treffen... Musizieren Sie dann?
Nee, überhaupt nicht privat. Das ist wahrscheinlich, weil wir zu viel beruflich gesungen haben zusammen. Wo es sehr schön wird, tatsächlich sind ganz besondere Momente, wie jetzt zum Beispiel die Taufe oder so. Manchmal passiert es von alleine. Dann merken die, wir haben keinen Song und dann singt Patrick und dann kommt Angela dazu und Jimmy. Und meistens heulen dann unsere ganzen Freunde und Verwandten, weil die sagen dann immer, also irgendwie euch singen zu hören, ist immer so wahnsinnig. Es gibt nichts Rührendes, als wenn Geschwister zusammen singen. Das ist something special und Siblings.
Sind denn eigentlich alle musikalisch oder gibt es bei Ihnen auch irgendjemanden, der mit Musik wenig anfangen kann und dessen Talent auf einem ganz anderen Gebiet liegt? Oder können Joey, die wirklich alle singen?
Joey sieht sich überhaupt nicht als musikalisch. Dabei ist er auf der Bühne unfassbar. Ehrlich. Doch alle sind auf ihren Weise Musik. Zum Beispiel, ich bin kein guter Instrumentalist. Ich habe mich nie für Instrumente interessiert und trotzdem sage ich, ich bin Komponistin. Und dann fragt man sich, wie geht das denn? Aber ein Dirigent zum Beispiel in einem Orchester, er muss nicht jedes Instrument gespielt haben, um zu verstehen, was die Aufgabe ist, um ein Gesamtbild zu erschaffen. Sondern er ist eher der Designer der Dynamik. Mein Instrument ist mein Block und mein Stift. Das ist mein Weg zur Musik.
Sie schreiben ja alle Ihre Texte selber, ne?
Ja. Ich hole mir natürlich auch meine Autoren. Ich kann auch die Lieder ganz alleine, aber ich hole mir auch, ich habe über die Jahre Schreibgefährten auf meinen Weg bekommen. Und manchmal ist es für mich wichtig, bei gewissen Themen, dann rufe ich gleich Johann Danzen, den kenne ich seit 20 Jahren, dann oder den Götz von Sydow, mit dem ich auch für Roland geschrieben habe, den kenne ich seit 12 Jahren. Dann schreibe ich, sag, weißt du, ich habe da so eine Textidee hier, Kristall, ich würde das gerne ausarbeiten. Und Jesus sagte immer, wo zwei sind, ist der Heilige Geist da. Und ich glaube daran. Das heißt, ich merke, ein Werk geht schneller und es entsteht was Größeres. Aber Ich bin kein Freund von Songcamps. Ich mag nicht diese Idee. Es gibt ja so ein neues Trend, dass man ein Haus voller Songschreiber steckt und die schreiben alle, die pitchen quasi eine
das
Story.
Das gibt es im Grafikdesign auch. Alle arbeiten dran.
Genau, und dann das Beste wird gepickt. Ich weiß nicht. Für mich ist es ein ganz schreckliches Gefühl in so ein Haus. Nein, ich rufe die Einzelnen an. Zum Beispiel Claudio wusste ich wollte den Song Papa, diesen Song, die Liebe ist größer als das Leben. Ich wusste, ich wollte es mit ihnen schreiben. Mit Johann Danzen wusste ich werde den Song, mit dir hätte ich zum Leben ja gesagt. Ein ganz, ganz schwierig. Ich wusste mit ihnen, weil das ein ganz Fan. Und dann gibt es andere Disco-Songs, da weiß ich, da muss ich mich mit Olaf setzen. Das sind so Songgefährten, die.
Und wo holen Sie die Themen her? Stehen Sie morgens unter der Dusche und sagen, das Thema Papa will ich jetzt machen? Oder wie geht das?
Eine halbe Stunde bis zu 2 Stunden am Tag schreibe ich in mein Tagebuch. Mhm. Was fließt? Das ist für mich wie ein Maler, der ständig skizziert, damit, wenn die Inspiration da ist, es fließt.
Das heißt, das ist auch Ihre Fundgrube?
Das ist wie ein Gitarrist.
Ihr Steinbruch.
Das ist, damit man flexibel bleibt, mit dem Unterbewusstsein. So mit schreibe, und alle denken, was schreibst du da? Ich habe Bücher. Ich hab gesagt, irgendwas, was ich denke. Egal was.
Und schreiben auf Englisch, oder?
Ja, hauptsächlich auf Deutsch. Es geht ja nur um die Gedankenwege. Dann kommt manchmal so ein Satz und dann weiß ich. Ja, zum Beispiel der Satz, Liebe lohnt sich, wusste ich sofort, boom. Oder mit dir hätte ich zum Leben ja gesagt, wusste ich. Dieser Satz ist unfassbar dramatisch. Aber wie oft hat man gedacht, boah, das ist ein unfassbarer Schmerz, mit dem man lebt. Wenn man weiß, und vor allem, wenn der andere es auch.
Verpasste Gelegenheit.
Ja, oder es lag nicht an der Liebe, sondern vielleicht an Umständen, ja. Kontinenten. Und das ist ein Schmerz, man lernt damit zu leben. Jeder Mensch, den ich kenne, der diesen Satz liest und der das erlebt hat, sagt mir, boah, dieser Satz, da kriege ich Gänsehaut. Das sind so Sätze, das sind Geschenke. Und dann weiß man, okay, uff, ne? Oder die Liebe ist größer als das Leben. Papa, wusste ich, uff, das ist ein Thema. Und das ist hart, weil dann gehe ich meistens rein und es fordert Mut, es tut weh. Auch ist ein Prozess voller Schmerz, aber es ist wunderschön.
Also es mögen welche in Ihrer Familie sich nicht als so musikalisch betrachten. Sie sind eindeutig musikalisch. Sie haben eine Stimme, die 4,5 bis 5 Oktaven umfasst. Unfassbar. Wir spielen jetzt einen Wunschtitel von Ihnen. Da weiß ich nicht, wie viele Oktaven deren Stimmung haben. Aber die Eurythmics haben Sie sich gewünscht. Sie haben die vorhin auch schon erwähnt.
Yeah.
Die mögen Sie, ne?
I love Annie Lennox, ja. Yeah.
Warum haben Sie There Must Be an Angel gewählt?
Ja, Annie Lennox war einfach eine, sie hatte nicht nur eine unfassbare Stimme, sie war auch uneitel dabei. Das heißt, sie hat die Stimme wirklich nur gezeigt, was sie kann, wenn es der Sache gedient hat. Und so gehe ich an. Das heißt, natürlich in meinem Album, man spürt 5 Oktaven, man hört aber eigentlich 3,5, 4. Ich glaube nicht, dass Musik ist ein Ort der Eitelkeit. Und deswegen meine Bühne, man muss nicht die Technik zeigen, man muss was sagen. Wenn die Technik der Aussage dient, dann darf man auch draufhauen.
Dann hören wir jetzt mal die ganz bescheidenen Eurythmics. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Maite Kelly. Selbstbewusste Gastgeberin ist Andrea Seeger. Sie haben vorhin gesagt, Sie seien schüchtern. Ich habe auch immer wieder gelesen, Maite Kelly, das sei ein kleines, dickes, verschüchtertes Kind gewesen sein. Heute überzeugen Sie mich jedenfalls mit einer unglaublichen Bühnenpräsenz, singen und tanzen. Sie reißen die Menschen mit. Wie großen Anteil hat denn der Zirkus Roncalli an dieser Erfolgsgeschichte?
Ja, Bernhard Paul, wir hatten das Glück als Kelly-Familie immer wieder mit dem Zirkus Roncalli. Mein Vater und Bernhard waren sehr gute Freunde. Und somit kommen die ganzen Show-Elemente wie jetzt Tanz und Humor. Ich habe sehr viel Humor in meinem Konzert, also sehr viel Comedy in meinem Konzert. Und das ist dank Bernhard Paul. Der hat, als ich 20 war, gesagt, weißt, wir hatten eine Joint Venture mit Roncalli, hieß das damals, ein Projekt. Und auf einmal stellt er zwei Clowns und sagt, du bist jetzt Clown. Du kannst das. Und ich, Und dann habe ich ein Stück gelernt und interessanterweise habe ich am ersten Abend schon angefangen zu improvisieren. Ich hatte ja diese Nase wieder, hat der liebe Gott mich ausgetrickst.
Die rote Knubbel.
Und dann passierte was immer in mir und ich hatte so viel Freude. Und das war das erste Mal tatsächlich, dass meine Geschwister sogar Standing Ovations gemacht haben. Also meine Geschwister haben nie für mich irgendwie großartig applaudiert. Und wo sogar meine Geschwister gesagt haben, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, was du da für ein Talent hast. Und das war einer der glücklichsten Momente in meinem Leben, Menschen zum Lachen zu bringen. Das hat mich so glücklich gemacht. Und ich habe das große Glück, dass ich jetzt in meinen Konzerten beides geben kann. Ich kann große Balladen. Ich kann auch den Schmerz des Lebens auch aussingen. Und die Menschen kommen auch wegen meinen großen Balladen. Die kommen auch wegen den Hits. Die Hits kriegen die ja sowieso, das ist ja klar. Und dann aber ist der Humor da. Also ich habe einen Dramedy-Humor.
Sind Sie eine Drama-Queen?
No. Ich bin eine Diva, aber eine
Drama-Queen.
Nur Diva. Ja, weil Drama, es gibt ja Menschen, die sind so melodramatisch. Ich mag das nicht.
Nein, melodramatisch nicht. Aber großer Auftritt.
Große Inszenierung, große Bilder. Drama Queen ist immer was Negatives.
Ich finde Drama Queen toll.
Ich mag gerne Pathos. Pathos und klar, das Leben ist dramatisch. Also nothing's more dramatic than love. Und vor allem Liebe, die man nicht... Und das Schlimme ist, wenn beide sich lieben und man kann es nicht leben. Ist ja noch schlimmer, als wenn es nicht erwidert wird. Ja, klar, aber...
Ja, in einem Fall leiden beide, im anderen Fall nur einer.
Aber was mich fasziniert, glaube ich, an der Bühne ist, es ist ein Ort, wo man... Nirgendwo kann man Wahrheit und nirgendwo kann er Träumer und der Mensch so vereint miteinander sich ausdrücken. Wissen Sie?
Ja.
Nirgendwo kann ich träumen und so sehr über die Wahrheit auch in dem Moment leben. Ich lebe ja auf der Bühne jedes Mal aufs Neue die Gefühle, die ich singe.
Sie gehen auf die Bühne, Sie haben Clownin gelernt bei Bernhard Paul. Sie genießen den Auftritt, obwohl Sie schüchtern sind. Und haben eine unglaubliche Präsenz. Und ich glaube, dass damals diese Ochsenknecht-Nummer im Musical, das hat nochmal einen ganz schönen Push gegeben, oder? Wann war das? 2004?
Ja, das ist, wie ich sagte, der liebe Gott hat mich ausgetrickst, ja. Ich konnte mich hinter dieser Rolle verstecken. Sie hatte auch alle drei Elemente. Sie hatte viel Humor, Wahnsinns-Power. Sie war auch eine Diva, eine kleine Mini-Diva, sie wussten nicht. Und das war eine tolle Rolle. Einfach eine Rolle, die...
Das war 2009.
Das war ein Geschenk. Ja.
Da waren ihre zwei Töchter waren schon da und ihr Mann drohte, seinen Job zu verlieren.
Der hatte schon verloren.
Oder hatte er schon verloren.
Es wurde, da gab's der arbeitete für Google und die haben alle Projekte gestoppt wegen der Wirtschaftsblase. Ich habe dreimal die Rolle abgelehnt. Ich wurde eingeladen in die kleine Casting und habe gesagt, Leute, das habe ich noch nie gemacht, sowas kann ich nicht. Und dann kam er abends und sagte, Malte, die werden in 3 Monaten, die pausieren. Und ich habe gedacht, wow. Tatsächlich, wir sind in die Kirche gegangen und ich habe irgendwie verstanden, alles wird gut. In 3 Monaten hast du einen Job. Ich weiß noch, ich bin rausgegangen und gesagt, Florent, don't worry, in 3 months I have a job. I don't know what it is, but I have a job. Und dann kam 2 Wochen später die Anfrage für das und ich habe es aber dreimal abgelehnt, weil ich gedacht habe,
Das kann es ja nicht sein.
Das kann es ja nicht sein, es sind 3 Monate.
Kann ich ja nicht.
Aber was ich nicht wusste, ist genau auf den Tag, 3 Monate später habe ich ja die Rolle erst bekommen, weil es gab eine 3-monatige
Casting-Reise.
Wow. Ich wurde dann... Und ich habe jedes Mal gedacht, no. Und der Tag, als ich meine letzte Aufführung hatte, ist meine Oma gestorben. bevor ich rausgegangen hatte, um die Rolle, die letzte Casting, hat mir gesagt, ich könnte absagen wegen dieser Neuigkeit. Und dann habe ich, weiß ich, werde ich nie vergessen, gesagt, nein, das ist ein Zeichen, weil meine Oma hat mit meinem Opa, von meiner Mutters Seite, jeden weniger Fleisch gegessen, damit sie die Ballettunterricht und die Schauspielunterricht meiner Mutter finanzieren können, weil sie hat davon geträumt, im Broadway in New York zu tanzen, zu singen und zu schauspielern. Muss man überlegen. Und da, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe gedacht, that's it, it's a sign. Ich bin rausgegangen und ich habe gesagt, I'm gonna get this thing, I'm gonna get it. Und habe für mein Leben gesungen und getanzt.
Hat genützt. Sie haben die Rolle bekommen und haben die Friseurin gespielt.
Yes, Tracy Tremblatt. Genau, die eine Tanzshow gewinnt. Also es war auch eine prophetische Rolle. Und auch wieder da war Let's Dance. Der Produzent hat mich gesehen bei Hairspray und sagte sich, was ist das? Wie geht das denn, dass so ein Mädchen so auf der Bühne so strahlt? Wie geht das denn? Auch die haben mich dreimal gefragt und ich habe dreimal Nein gesagt. Ich hatte einfach Misstrauen. Ich habe gesagt, ein fülliges Mädchen. Heute gibt es ja Body Positivity. Also heute wird das kultiviert, dass eine füllige Frau ästhetisch sein kann.
Aber damals, also Jessie Norman zum Beispiel, ja, die Opernsängerin, ja, hat auch richtig...
Ja, aber wir reden hier von Tanzen. Ne? Da geht das Rock auch hoch, da sieht man den Po.
Ja.
Und ich habe gesagt, ich gehe nicht in eine RTL-Show und es wird eine Dicke vorgeführt. Alle wollen sehen, wie sieht eine Dicke von unten aus. Habe ich gesagt, mache ich nicht mit. Wenn ich das mache, dann möchte ich über die Kostüme bestimmen. Ich möchte die Kostüme mit designen, weil ich möchte, wenn ich das mache, dann möchte ich zeigen, dass auch eine Frau mit ein bisschen mehr ästhetisch schön ist. Die haben mir das versprochen. Und somit habe ich das dann auch nur zugesagt, weil meine Tochter gesagt hat, Mama, warum tanzt du nicht mehr? Du bist unglücklich, wenn du nicht tanzt. Und als sie das gesagt hatte, kam mir eine Träne, weil sie hatte recht. Das Tanzen wurde mir auch wieder geschenkt. Meine Mutter war Ballerina und man hat immer gesagt, ich bin nicht eine Tänzerin. Ich kann das nicht. Ballett braucht ja lange Beine. Ich habe kurze Beine. Aber ich wusste nicht, dass es auch viele Tänze gibt. Genau wie es 1000 Wege zur Musik gibt, gibt es auch 1000 Wege zum Tanz.
Das macht doch Mut.
Total.
Und das ist doch für Ihre Show, kann das doch nur dienlich sein.
Ja, ich jetzt im Nachhinein weiß ich, es war alles Fügung. War alles Fügung.
Wir haben das vorhin schon kurz erwähnt. Sie waren in Togo, haben sich da engagiert für ein kirchliches Projekt. Sie sind mit 18 auch nach Lourdes gepilgert. Sind Sie eigentlich ein gläubiger Mensch?
Ja.
Ihr Vater, Dan, hat Theologie studiert. Der war Jesuit, habe ich gelesen, hat 4 Jahre Theologie studiert,
ja,
in Rom und hat später Philosophie und Mathematik drauf gesattelt. Dann war doch die Frage nach Gott in Ihrer Familie eigentlich immer da.
Nein.
Nein.
Weil er natürlich erst rausgegangen, hat geheiratet und ihnen sind ein paar heftige Schicksalsschläge passiert. Er hat ein Kind verloren, ein Kind ist ertrunken und seine Ehe ist zerbrochen. Und mein Vater war immer ein extremer Mensch, ein bisschen zu extrem. Und dann ist er Hippie geworden. Und ich bin tatsächlich in einer Familie aufgewachsen, wo ja, Bibel und Gott war tabu. Das war, glaube ich, auch der fatale Problem. Die Kunst war an erster Stelle. Er hat sich nicht abgewandt von der Kirche, aber ich glaube, der hat zu sehr darunter gelitten, unter diesem Lebensbruch. Ich selber als geschiedener Mensch kann das absolut verstehen. Ich hätte ihm gewünscht, dass er sich getraut hätte, mehr mit der Kirche zu gehen. Vielleicht habe ich das große Glück, dass ich in einer etwas moderneren katholischen Kirche jetzt aufgewachsen bin. Ich bin zum Beispiel mit meiner Scheidung, ich habe eine sehr, sehr heilsame Erfahrung mit der Kirche in diesen Entscheidungen, Lebensentscheidungen gemacht und bin sehr aktiv in der Kirche und das aus Überzeugung mit all den Macken und Mocken, die die Kirche hat und auch viele sehr ernste Themen, die jetzt wirklich richtig angegangen werden muss, sehe ich das auch als meine Aufgabe als Laie, dafür zu sorgen, dass diese Kirche gesund wird, dass sie gesund und vor allem für den Menschen da ist.
Sprechen Sie jetzt den Missbrauch an?
Ja, natürlich.
Sie sind in der katholischen Kirche, nehme ich an.
Also Verbrechen hat keinen Platz nirgendwo. Also Verbrechen muss als Verbrechen behandelt werden. Aber auch da bin ich sehr aktiv mit verschiedenen Bischöfen, dass wir uns da stark machen. Es muss am System, es müssen viele Sachen sich verändern. Aber auch die Laien, es ist die Stunde der Laien. Wir Laien dürfen nicht weggucken. Wir müssen auch sagen, es geht gar nicht.
Sie sind in der katholischen Kirche, nehme ich an.
Ja, das Projekt, was ich unterstütze, wir bauen jetzt auch in Kara noch ein neues Projekt, ist ein ökonomisches Projekt.
Wie heißt das Projekt?
Es ist in Togo, in Lomé gibt es ein ökonomisches Projekt und wir bauen gerade, ist ganz frisch noch, wir sind dabei, was zu lancieren, oben im Norden von Togo. Mhm.
Aber also in Togo bleiben Sie weiterhin aktiv?
Ja, klar. Also zwar vom Weiten, nicht mehr vor Ort, weil ich kann mit meiner kleinsten Tochter nicht dahin gehen, dafür sind die Krankheiten dazu gefährlich.
Ihre Töchter, 2006 geboren, 2008 geboren und 2014 geboren. Sind Sie eine strenge Mutter?
Standhaftig.
Konsequent?
Nein ist Nein und Ja ist Ja. Mhm. Also lieber ein zerknirschtes Ja als ein gebrochenes Nein.
Wie viele Ihrer Kinder haben Smartphones?
Zwei der Großen haben Smartphones. Das wird auch in geregelter Form benutzt. Die haben 45 Minuten am Tag, wo sie mit ihren Freunden chatten können. Sie haben die Freiheit.
Und beim Essen natürlich nicht?
Nein, nein. Sie haben ihre 45 Minuten. Sie können mit ihren Freunden, aber die sind natürlich im Alter, sie wollen kommunizieren, teilen oder Musical.ly. Sie lieben Autofahrten, weil da dürfen sie. Ein bisschen mehr.
Ja. Tritt eine von den dreien in ihre Fußstapfen?
Ich hoffe, sie tritt in ihren eigenen Fußstapfen. Ich glaube, jeder hat so seinen eigenen Weg. Nee.
Singen?
Ja, Solène singt unglaublich gut. Die Kleine hat unglaublich Kleine. Stimme. Aber nee, es gibt noch keinen Unterricht, es gibt keine Ambitionen. Sie gehen ganz normal in die Schule. Josie ist die tanzt mich gegen die Wand, ist ein Naturtalent im Tanz. Ich weiß nicht warum, ich habe da überhaupt keine Ambitionen. Und einmal, als meine Tochter gesagt hat, Mama, ich will Sängerin werden, da war ich schon fast, nein, bitte nicht. Also dann hat sie sich in einen Chor angemeldet und gesagt, mach das nicht, geh da nicht in diesen Chor, das wird nicht gut für dich, sing dann lieber zu Hause und mach, entwickel das. Und tatsächlich war das eine ganz schlimme Chorleiterin. Und sie wollte mit ihrer Freundin reingehen und dann hat sie danach wirklich gedacht, ich will nicht singen, weil das ist furchtbar, diese Chorleiterin. Also schlechte Lehrer können auch ein Talent und eine Gabe brechen. Aber sie muss ihre Erfahrungen machen. Ich fände es schade, wenn meine Kinder das Gefühl haben, sie müssen das machen, was Mama gemacht hat. Ich finde es sehr wichtig. Ich glaube, ich habe was Gutes getan als Mutter, wenn sie sagen, ich bin da, ich mache das, was ich liebe. Deswegen ist für mich jeder Berufsweg ist genauso gewichtig. Nicht immer muss es die Bühne sein.
Wenn Mama im Fernsehen auftritt, dürfen die Mädels dann gucken?
Es interessiert sie nicht so sehr. Also manchmal frage ich die auch, könnt ihr vielleicht mir die Daumen drücken? Und dann, und dann vergessen sie es. Also sie interessieren sich überhaupt nicht für das, was ich beruflich mache. Das finde ich auch gut. Es gibt bei mir keinen Applaus, wenn ich nach Hause komme. Ich bin einfach die Mama. Und sie wollen immer, dass ich halbschön bin. Mama, einfach, wir wollen dich halbschön haben. Nicht halb so wie auf schön. Der Bühne. Die Bühne, da bin ich ja mit den Haarteilen und schicke Bam, Boom, Bam.
Ach, halbschön.
Genau, Mama ganz normal, halbschön.
Ach, das ist aber süß.
Schön, ne?
Das ist wirklich süß.
Halbschön.
Und wenn Sie jetzt auf die Tournee gehen, die ist ja wirklich anstrengend. Die Kinder kommen nicht gucken.
Doch, es gibt ja Weekends. Doch, Konzerte lieben sie. Also Fernsehshow interessiert sie nicht. Konzerte lieben
live
sie.
Live schon.
Ja. Also Agnes heult immer ein bisschen voll Rührung. Sie sagt, Mama, wenn du dann diesen Lied singst, dann muss ich weinen, weil es so schön ist, so cute. Und dann ist sie ganz stolz. Die wollen mich live, weil die merken das. Das ist Maite, das ist Mama. Nur mit mehr Make-up und mehr Haare und Klamotten, fünf Schichten Klamotten.
Wie süß.
Ja, very beautiful.
Und wenn Sie auf Tournee sind, die Kinder müssen ja zur Schule gehen, telefonieren Sie wahrscheinlich jeden Tag.
Ja, ja. Ich habe da sowieso so eine Regel. Die Tournee geht Gott sei Dank nur über 7 Wochen, aber wir haben 4 Wochen und dann dazwischen 2 Wochen frei, da haben die Kinder Urlaub und dann 3 Wochen. Und wir haben dazwischen so Inseln, da kommen sie mit, die freuen sich drauf. Und da die sowieso bei Papa auch oft sind, haben wir es sehr gut gemacht, dass sie dann in den Tagen, wo ich unterwegs bin, beim Papa sind.
Sehr gut.
Mein Manager, muss ich sagen, habe ich sehr viel Glück. Er ist ein sehr erfahrener. Und er sagt, meinte ihr mittlerweile, habe ich das Gefühl, du hast mich gehört, um nur ein Nein zu sagen. Nicht um Ja zu sagen, um irgendwas einzufädeln, sondern den Leuten sagen, nee, keine Zeit. Sie hat Zeit für Kinder. Nein, nein, das sind die Sperrtage. Nein, sie ist Mutter. Nein, so geht das die ganze Zeit.
Jetzt habe ich Sie mit vielen Fragen gelöchert. Haben Sie auch eine Frage an mich?
Warum tun Sie das, was Sie tun?
Ich tue das gerne. Ich frage wahnsinnig gerne anderen Menschen Löcher in den Bauch.
Wirklich?
Ja, und ich finde es toll, wenn ich so schöne Antworten kriege.
Ja, es ist aber eine Gabe des Zuhörens, ne?
es ist so schön, wenn ich zuhören kann und sie erzählen mir was und ich fand es auch sehr schön. Vielen Dank, Maite Kelly, für dieses schöne, offene Gespräch von Frau zu Frau.
Danke Ihnen.
Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger. Allerdings haben wir noch eine Musik von der unverwüstlichen Tina Turner. What's Love Got to Do With It? Warum dieser Song?
Was ich liebe an Tina ist, sie hat auch Themen besungen, die nicht angenehm waren. Und sie hat auch ihre Lebensschmerz umarmt und war trotzdem dadurch stärker. Also so eine starke Frau, die sagt, What's Love Got to Do It? Heißt, es gibt Dinge, die mich als starke Frau widerfahren sind, die auch eine schwache Frau passiert. Aber ich kann Nein sagen. Und das strahlt sie mit diesem Song. Und Tina war einfach, sie war ja mehr, weißt du, man muss überlegen, sie war eigentlich die Beyoncé der 70er Jahre und hat sich aber völlig von dieser Sache, von diesem Sexsymbol befreit und kam zurück wie eine richtig big personality und wurde aber dadurch einfach die größte Sexsymbol des Rock'n'Rolls. Also das muss man belegen. Sie hat sich aus einer Pop-Prinzessin in einer big strong woman, just one big warm heart, ein großes warmes Herz, ohne aber so zu tun, als hätte sie keine widersprüchlichen Lebensphasen in ihr Leben gehabt. Sie war immer offen darüber, also nicht immer, aber im älteren Alter hat sie gesagt, mir sind Sachen passiert, wo alle dachten, ich bin doch die große sexy Frau auf der Bühne, wurde ich hinten geschlagen. Und trotzdem hat sie sich nie als Opfer gesehen. Sie ist trotzdem so lieblich gewesen. Sie ist nie daran verbittert. Und das ist einfach eine Frau, die, glaube ich, jeder Mensch bewundert. Mann und Frau haben sie als Vorbild gehabt.
Na, dann hören wir mal zu. Vielen Dank, Maite Kelly.
Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while the zips attract. It's physical.